Hallo Klaus-Dieter, nachdem wir immer so im europäischen und deutschen Raum uns bewegt haben, lass uns doch mal einen Blick nach Amerika werfen. Da könnte man ja stundenlang erzählen, aber vielleicht mal so einige Highlights. Die Universitäten sind in Amerika eingeknickt vor Trump. Die Säuberung des Staatsapparates läuft auf vollen Touren. Ich glaube, du hattest mal gesagt, auch bei der Begegnung Putin und Trump waren eigentlich keine maßgeblichen Leute mehr dabei, die jahrelang russische Politik verfolgt hatten.
Ja, ich war ja kurz jetzt in Amerika.
Ja.
Ich war in Florida und in Montana und in New York.
Ja.
Und interessant ist, also Montana dahin zu reisen, das hatte mir dann das an den Eindruck gegeben, Montana ist im Grunde die Mongolei der Amerikaner. Oh, solange das Auge reicht, fährst du gerade hin und nur
Geradeaus.
ab und zu mal Tiere und so weiter und
Ohne
Weidewirtschaft
Tankstelle.
und Heuwirtschaft und so weiter. Und da war jetzt eine Eröffnung eines deutschen Unternehmens, das zu dem Thema, dass man im Grunde genommen in Deutschland nicht mehr investiert, weil man das in Amerika macht. Und interessanterweise ist das ein Thüringer Unternehmer, der im Grunde genommen in Jena versucht hat, eine Investition auf Anraten und Wunsch von Zeiss Jena, dass die sich für Vakuum spezialisiert haben, ist ein Weltmarktführer.
Ja.
Und die wollten eine Investition von 250 Millionen hier in
Thüringen
Thüringen
machen
machen und
und
da hat der Gemeinderat dagegen votiert, dass
wie
das
sich
sei.
das gehört.
Und dann sind die jetzt in Montana gelandet. Jetzt haben die natürlich auch ein bisschen Schwierigkeiten. Die haben Glück noch gehabt, vor der Zollklamotte haben sie einen Teil gemacht und machen jetzt erstmal einen kleinen Schritt und gucken mal, aber an einem Standort direkt an der kanadischen Grenze. Was habe ich da in Amerika gesehen? Also einerseits Florida, die Rentner, die haben ein ganz gutes Leben da, die kommen so klar, gucken natürlich immer auf die Aktienkurse und so weiter, ob ihre Rente noch funktioniert. Die ist ja anders organisiert als bei uns. Und das andere in New York, das ist mir aufgefallen, also die meisten Leute, so ungefähr 50 bis 60%, halten ihr Handy vors Gesicht und laufen durch die Stadt und unterhalten sich die ganze Zeit mit irgendwelchen Leuten, gucken nicht mehr links und nicht mehr rechts,
Rechts.
gucken dich auch nicht mehr an. Keiner guckt dich mehr an. Es gibt irgendwie keine großen sozialen Kontakte mehr. Insgesamt freundlich sind sie alle noch, also das muss man sagen. Aber dann gibt es noch ein paar Leute, die brauchten kein Handy. Die haben sie immer mit sich geredet, die hatten das Handy im Kopf, die hatten schon einen kleinen Schuss. Irgendwie, das waren
Ah,
auch relativ
herrlich.
viele. Dann viele Leute, die dann eben Flaschen sammeln, wie bei uns auch und so weiter. Also du hast und auch die Kleidung, alles niveaumäßig runter, 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 runter. Und wo ich früher immer im Chelsea Hotel war,
Ja.
das war ja jahrelang durch Spekulation, war das zu, jetzt ist es neu offen. Aber das ganze Viertel, was früher viele schöne Restaurants und Geschäfte und
Ja.
kleine Boutiquen und so weiter, ist tot. Gibt es jetzt nur noch dieses Ding da, ist teuer, haben wir nicht mehr übernachtet. Früher war ich da vielleicht zweimal im Jahr und habe mir da ein bisschen Gedanken gemacht, wie man hier was entwickeln kann und aus Amerika vielleicht lernen. Heute kannst du da nichts mehr lernen. Ja, außer wie man im Grunde genommen die anderen ausnimmt.
Ja,
Also
richtig.
wie der Trump das schafft. Ja.
Das
Und
ist das
insofern
sogenannte.
hast du das in Amerika, ist es natürlich, ja, es ist wie es ist. Man darf es nicht unterschätzen, die Mehrheit der Bevölkerung, die ich gefunden habe, die ist für Trump. Ja, der schafft es nach wie vor, also den Ton zu finden, dass die Leute von ihm überzeugt sind. Es gibt natürlich auch die Demokraten, die den jetzt verfolgen mit all denen und so weiter. Aber so die Stimmung ist nicht anti-Trump. Das hat man also so spüren können.
Ja, das ähnelt mit dem anderen Phänomen, wo man uns einreden wollte, die russische Bevölkerung steht nicht hinter Putin.
Ja.
Wo die Zahlen mal so 70, 80% begrüßen, außerordentlich sein kostet.
Naja, und wir hatten ja mal an anderer Stelle schon festgestellt, dass der Trump, also was die wirtschaftliche Situation ist, sehr klar weiß, dass Amerika pleite ist. Sie müssen ihren Haushalt in Ordnung bringen, sie müssen ihr Handelsdefizit in Ordnung bringen. Da arbeitet
Reduzieren.
er ganz, ganz massiv dran. Also ist ein Dealmaker, ist ein Unternehmer,
Er kommt von
der,
der Baustelle.
ja, und der hat sie alle überrollt und niemand hat geglaubt, dass er Präsident wird und dass er das zweite Mal wieder Präsident wurde. Das hat er auch geschafft. Also dafür hat er gewisse Anerkennung in der
Ja, weil
Bevölkerung.
er spricht wie der normale Amerikaner
Ja.
wahrscheinlich. Und er ist es gewohnt, auf dem Bau, wenn du was hochziehst, da musst du jeden Tag eine eine Entscheidung fällen und muss eine Lösung haben an dem Tag.
Aber andererseits ist er natürlich auch ein großer Ankündiger. Hat im ersten Paar immer angekündigt und so weiter, war mit dem aus Nordkorea zusammen und so
weiter.
Und so blumige Sprache, alles so Zeug. In Wirklichkeit, ich glaube, er guckt auch immer auf sein eigenes Interesse damit.
Ja, klar, Trump Towers bauen.
Ist er da aber auch andererseits ist er von diesem Deep State umgeben, hatte natürlich ein paar gute Entwicklungen, wenn ich sie denke, der Kennedy, der will jetzt Gesundheitsreform durchführen, das ist also auch ein Riesenprozess in Amerika, aber dass er natürlich jetzt mit Venezuela dann
Krieg anfängt,
die faktisch. Die haben die Kopfprämie für den Maduro, glaube ich, auf 50 Millionen erhöht. Also das ist natürlich äußerste Klamotte, die da ist.
Nicht mal immer klar, warum da Venezuela haben will. Venezuela hat nachgewiesen, die größten Ölvorkommen der Welt.
Deswegen.
Doppelt bis dreifach so groß wie Saudi-Arabien.
Deswegen will er durch militärische...
Damit braucht er, weißt du, was das nächste dann ist? Dann spart er massenweise Kriegskosten und Rüstungskosten für den Nahen Osten ein.
Natürlich.
Das ist auch so...
Europa. Brauchen wir nicht mehr zahlen? Hier, Jungs, macht doch einen Scheiß
Europa, alleine. Wenn du Öl haben willst, nur dann schick doch deine eigenen Flotten hin.
Das ist das Thema, genau wie Grönland und so weiter.
Genau so wird das werden.
Diese ganzen Geschichten. Und er will im Grunde einfach einen Deal machen. Also wir brauchen Rohstoffe, wir brauchen seltene Erden und so weiter. Und notfalls wird er auch mit China oder wird auch mit Russland.
Da kommen wir gleich noch dazu.
Nord Stream 2, dass sie darüber diskutieren, dass ein amerikanisches Konsortium
das kauft,
nimmt.
Und repariert.
Dann verdienen die auch noch. Und sagen,
dann verkaufen
doch jetzt gutes Öl und gutes Gas.
Wenn wir
daran verdienen, ist das gutes
Gas. Das ist bis Leningrad, ist es russisches Gas, dann wird es amerikanisches Gas und wird in Rostock dann oder da in Greifswald, wo es ankommt, der Ecke, als wird es dann von amerikanischem deutsches Gas. Und wir bezahlen das an die Amerikaner.
Und ich sage immer, wenn du manches in der Weltpolitik verstehen willst, folge der Spur des Geldes.
Ja, die Ökonomie.
Also wenn da irgendein Geschäft wittert, dann kannst du ungefähr dir eine Idee machen, warum das so der Fall ist.
Venezuela haben wir angesprochen.
Was ich witzig finde, muss ich sagen, dass der jetzt verlangt, dass der Soros, dass der juristisch verfolgt wird. Naja, der hält die für Linke und für Gangster, die sich im Grunde weltweit gegen ihn wenden und ihm gegen ihn Politik machen. Und da möchte er, so wie er manche Leute jetzt juristisch verfolgt, die ihm auch die Wahlen vielleicht geklaut haben und so weiter, da ist er ja offensichtlich nachtragend.
Ja, nachtragend.
Narzisst, ist ein Narzisst. Das merkt er sich und dann sagt er, nee, also die müssen jetzt vor den Richter. Und das finde ich witzig, weil der Soros ist ja nun wirklich eine Person, die auf der ganzen Welt im Grunde genommen immer alles organisiert im Interesse von Regime Change. Da ist er ganz groß und unter der Ägide von Biden und Obama war das der große
Zampano.
Und der hält ja auch von Biden und Obama nichts, aber was er vielleicht will, das habe ich so gemerkt, wenn schon der Obama für nichts den Friedensnobelpreis gekriegt hat,
dann
muss er den doch auch kriegen.
Ja, 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 das wurmt ihn. Das wurmt
ihn.
Ich bin aber gespannt, ob die noch welche Arsch in der Hose haben, ihn den dieser zu verwehren.
Keine Ahnung, ist mir auch egal. Also ich halte von diesem Nobelpreis überhaupt
nichts mehr. Ja, das ist eh genauso runtergewirtschaftet wie alles andere.
Was interessant ist, ist im Grunde ein gewisser Realismus. Also wie gesagt, ein Desinteresse an dem Öl in Venezuela.
Und genau.
Notfalls hat er ja auch gesagt, er würde auch Grönland vielleicht okkupieren oder so weiter.
Ja, klar.
Er macht da natürlich Sprüche, aber man weiß nie, wer so Sprüche klopft. Nee, das Wesentliche ist natürlich, wie ist das Verhältnis mit China?
Ja.
Er hat ja mit seiner Zollklamotte, hat er ja den Chinesen die Daumenschrauben angezogen.
Brasilianer und Indern auch so.
Ja, aber jetzt erstmal den Chinesen, dass die dann sagen, ja vom Wegen, du willst uns jetzt, weiß ich, 250% machen, also das brauchen wir nicht, aber wir werden dir bei den seltenen Erden entweder gar keine mehr verkaufen.
Richtig.
Oder eben 150% und das reicht, mehr geht gar nicht, alles andere ist so Schwachsinn. Also dieses ganze Gerödel da. Und dann hat er das Gleiche jetzt mit Brasilien gemacht, da hat sich der Lula auch gesagt, er verwahrt sich dagegen und die arbeiten eher mit BRICS besser zusammen und in Indien hat er jetzt gesagt, also wenn ihr den Russen weiterhin Öl abkauft, dann muss ich
50% ist ja vollzogen worden.
Ja, und dann sagen die, machen wir auch nicht. Das ist ein taktischer großer Fehler, weil die hatten sich, der Modi und diese ganze
auf Amerika eingeschrieben.
Langsam, schon seit ungefähr 10 Jahren.
Von Russen und China weg Richtung
USA. Naja, die Russen, das war zum Beispiel Obama, das war so. Ich war da damals in Indien und dann kam der Obama und war am Nationalfeiertag da und war Gast, aber Es gab keinen Vertrag, keine,
nichts,
gar nicht, aber ein riesen Bohai. Und eine Woche später, da war ich gerade, kam der Putin reingeflogen, war 18 Stunden da, zwei Kernkraftwerke, eine Hubschrauberproduktion und ich weiß nicht, was
alles. Ja.
Haben die sofort unterschrieben und es sind in ein paar Stunden
dann wieder weggeflogen.
Also die Zusammenarbeit mit Russland ist uralt durch die Blockfreien und so weiter.
Ich denke auch, die Ukraine-Politik, die da Trump macht, hat was damit zu tun, dass er erstens wirtschaftlich mit den Russen ins Geschäft kommen will, wegen den Bodenschätzen. Ne, die Amerikaner führen ja lustig und munter russisches Öl ein, ne, und die Europäer sollen immer weniger Gas einführen und russisches Öl. Zweitens, er ist immer noch auf Konfrontationskurs mit den Chinesen. Und da könnte es sein, dass sich die amerikanische Wirtschaft und der Staat komplett überhebt, denn er, wie Deutschland, kann keinen Zwei-Fronten-Krieg. Er kann nicht mit Russland Krieg führen, das ist ja nichts anderes, ein Stellvertreterkrieg in der Ukraine und mit China direkt. Das schaffen die Amerikaner nicht mehr.
Naja,
und das ist halt wieder das Ukraine-Problem vom Tisch haben.
Naja gut, das eine ist ja, dieser Ukraine-Konflikt ist ja im Grunde genommen gewachsen, indem man im Grunde genommen Russland quasi an die Rohstoffe ran will. Also nochmal ein Versuch, wie wir unter Jelzin da was machen, das ist ein Versuch. Dann hat jetzt der Putin 2001 gesagt, wir wollen gemeinsam das Europäische Haus bauen. Dann hat er 2007 auf der Sicherheitskonferenz gesagt, also ich habe jetzt alles versucht, aber es
ihr
ist
auch gesagt,
ihr wollt nicht. Und dann hat er gesagt, rote Linie. Und 2014, der Putsch da, den sie organisiert haben, Lulin hat gesagt, es hat uns 5 Milliarden gekostet. Das ist jetzt der Punkt und jetzt haben sie den Krieg. Und jetzt haben sie natürlich so gemacht, dass die Russen angeblich angefangen haben, obwohl sie 8 Jahre lang schon haben beschießen lassen, das russische, den russischen Teil oder die russisch orientierten Menschen da in der Ukraine. Jetzt sind wir an der Stelle, dass der Trump sagt, das ist doch alles Blödsinn, was da ist. Wenn ihr schon den Krieg habt, dann müssen wir doch wenigstens ein Geschäft draus machen.
Richtig.
Und dann sagt er, okay, ihr Europäer, ihr wollt das ja, das ist euer Krieg, also macht das mal. Ihr müsst alles bezahlen, kauft die Waffen bei uns. Hat er jetzt aktuell.
Wir liefern.
470 Millionen werden jetzt Waffen geliefert, die auch weit nach Russland reinschießen können.
Und das heißt Europäer, Eskalation des Krieges?
Europäer sollen bezahlen, wenn schon nicht kein Frieden und kein Friedensnobelpreis, dann wenigstens weiter Krieg und dann aber so, dass wir nicht bezahlen oder auf Kredit, sondern die müssen gleich zahlen, die Europäer müssen gleich zahlen. So ist das vorgesehen. Und wenn du dir das überlegst, der realistische Blick auf China ist halt so, dass sie sich vollkommen verschätzt haben.
Ja.
Denn China ist inzwischen, haben sie ja sich vorgenommen, bis 2060 wollen sie im Grunde genommen Technologieführer in fast allen Bereichen werden. Und gegenwärtig haben sie schon mindestens zentrale Teile errungen.
Was ja mich an Amerika erinnert, Amerika, die wollen ja China massiv zurückdrängen. Die sind so ähnlich wie die Japaner 1941. Da gibt es einen berühmten Ausspruch von so einem japanischen Admiral. Als sie Pearl Harbor bombardiert haben, hat er gesagt, wir haben einen schlafenden Riesen geweckt. Ob das man so gut geht. Und genauso sind die Amerikaner.
Ja, und die Rechnung ist ja nicht aufgegangen. Das war damals sehr kurzatmig von Nixon und von Kissinger. Die dachten, also die Russen und die Chinesen haben Konflikte, gehen wir doch mal
rein und holen die raus.
Die Mao das Knie und sagen hier, okay,
komm
und
so weiter. Uns.
Und dann machen wir was und dann haben sie ja angefangen, ein bisschen mit China was gegen Russland zu unternehmen. Das ist nicht aufgegangen.
Nein, aber überhaupt
was
nicht.
Was sie gemacht haben, sie haben letztendlich die wirtschaftliche Entwicklung von China
vorangetrieben.
Die haben
wie die EU.
Die billigen Arbeitskräfte gegeben die ganze Zeit, aber Know-how-Transfer verlangt. Und jetzt sind sie nach 40 Jahren an dem Punkt. Und heute sind sie technologisch, die bauen ihre eigenen Flugzeuge, die haben die
Eisenbahn,
die haben
Schiffe,
Huawei, alles. Die haben sind in der Kommunikationstechnik, sind sie
Medizintechnik,
Weltraumtechnik. Ja, überall sind sie ganz vorne oder mindestens sogar führend. Und das ist nicht mehr aufzuhalten. Und das ist ein fleißiges und kluges Volk. Das Einzige, was sie dort noch die ganze Zeit machen, das habe ich jetzt auch in der letzten Zeit mir genauer angeschaut, mit den Uiguren. Da versuchen sie mit den muslimischen Kräften, wollen sie im Grunde genommen auch einen Regime-Change von der Seite machen.
Ja.
Und jetzt kommt zunehmend raus, dass diese ganze Geschichte mit diesen Zwangslagern und so weiter, das ist halt so, dass es mehr landwirtschaftlich dort und so weiter und dass die da sich auch verdingen als Landwirte. wirtschaftliche Arbeiter und so weiter, das kann man sehen. Aber du kannst das so oder so sehen, aber hier wird es als Zwangsbeschäftigung gesehen. Da muss man mal schauen. Wir haben da sehr große Bewegungen insgesamt und ich schätze mal, wenn ich mir anschaue, die Chinesen haben produzieren gegenwärtig die meisten Elektroautos, die meisten Windkraftgeräte, die meisten Solarpaneele.
Die meisten Kriegsschiffe.
Die meisten Kriegsschiffe, alles. Ja. Ja, die sind auf allen Gebieten sind sie jetzt und die stellen sich darauf ein, dass sie jetzt das nächste Ziel sind. Und da haben sie sich versucht, stark darzustellen und zu sagen, wenn ihr mit uns was anfangt, dann wird es übel.
Selbst die amerikanische Admiralität sagt, im Falle einer militärischen Auseinandersetzung mit China wird die amerikanische Marine desaströs enden.
Ja, ja.
Wird das nicht überleben, sagen sie.
Ja, Sie sehen ja auch den Ukraine-Krieg und so, das kritisieren Sie ja, dass die Chinesen sind ja neutral. Die haben ja jetzt nichts Konkretes gemacht, aber sie haben sich nicht an diese Boykottgeschichten gehalten. Dort
allein, dass sie wirtschaftlich weiter zusammenarbeiten, ist für Amerika und
schon,
EU...
Schon, das geht gar nicht.
Ja. Es ist Kriegsförderung.
Genau. Und wenn du anders anschaust, im Grunde genommen diese ganze Sanktionspolitik, die war lange, lange Jahre, war das entscheidend. Das siehst du, wenn du dir Kuba anschaust.
Ja, hat nicht geklappt.
Aber die liegen ja wirklich am Boden.
Ja.
Und jetzt kommen die Chinesen und auch die Russen wieder langsam zum Laufen, dass sie da die einigermaßen helfen. Aber das ist ein Verbrechen, was dann in Kuba seit wann ist das? Seit 65 oder 63 ist.
Ja, ja.
Das ist ja unglaublich, also so viele Jahre. Und dass die am Hunger...
Wie lange das gedauert hat, eigentlich mal, wie lange das gedauert hat.
Ja.
Und immer noch nicht der Erfolg da.
Nein, aber jetzt hat man doch im Grunde mit Russland oder mit China und mit all denen hat man ja festgestellt, das ist ein Bumerang. Also Russland ist letztendlich durch die Sanktionen
gewachsen, wirtschaftlich
wieder richtig stark geworden. Dann durch die Verfolgung der Oligarchen, die sind zurück nach Russland, haben jetzt im Grunde mal ihr Geld dort investiert. Also das ist jetzt für die eine positive Sicht, obwohl es nicht einfach ist, unter den Bedingungen, dass du überall behindert wirst und so weiter. Und jetzt kommt ja noch dazu, dass sie jetzt auch noch verlangen, also ganz stark wollen sie jetzt den Iran angehen.
Ja, die sind die Nächsten, die jetzt auf der Liste stehen.
Ja, und das ist auch wieder EU voll dabei und so weiter. Also das sind Entwicklungen, die haben auch unter anderem was mit der Seidenstraße zu tun, mit Aserbaidschan. Und da hat man
dahinter, so einen
kleinen Korridor.
Turkmenistan, Usbekistan,
Kirgisistan, die Amerikaner jetzt für 99 Jahre erworben haben.
Ja.
Und da sind sie genau an so einer schmalen Spur direkt am Iran dran. Also das sieht nicht gut aus. Und insofern, mal sehen.
Also der Weltfrieden wackelt langsam auf wackeligen Beinen.
Guck mal, ich habe immer den Ai Weiwei, habe ich mal gedacht, naja, was ist das für ein Typ da? Also der war ja auch
der Künstler.
Ne? Ja. Und der ist ja so ein bisschen so eine Art Dissident. Ja. Und jetzt hat doch die Zeit hat ihn gebeten, er soll doch jetzt mal ein Essay schreiben.
Also über Deutschland.
In Deutschland, wie er sich so fühlt.
Ja,
in Berlin hat er ja immer noch sein Atelier, hat jetzt in Cambridge eine Zeit lang gelebt und ist jetzt in Portugal. Und jetzt hat er ein Dings gemacht, rechnet mit den Deutschen ab, schreibt die Berliner Zeitung. Da hat er also nett und so, aber auch eben ernst und sehr kritisch über Deutschland geredet. Und da hat die Zeit gesagt,
oh, nee,
das bringen wir nicht. Sowas nicht. Wir wollten ja was Lobhudelei und dann, das kommt nicht. Und dann hat er das im Internet veröffentlicht und das hat dann die Berliner Zeitung aufgegriffen und hat ihn interviewt. 4 Seiten, eine ganz große Sache. Und hat jetzt bei der Volksbühne, heißt das so, ne? Diese Zeitschrift, die neu herausgekommen ist.
Ah ja, ja.
Weltbühne,
die Nazis verboten hatten.
Ja, Weltbühne, da kommt sein Beitrag, den er nicht bei der Zeit veröffentlichen konnte, veröffentlichen jetzt. Das ist ja eine Monatszeitung geworden. Also das ist eine schöne Sache. Siehst du, hat doch, finde ich, eine sehr richtige Einschätzung. Wir müssen uns das auch anhören, weil wir haben so unsere Schwächen und wir müssen uns verbessern. Das ist offensichtlich.
Tja, in diesem Sinne würde ich sagen, verbessern wir uns beide jetzt mal und verfügen uns jetzt mal in die Freizeit ab.
Das finde ich gut, ja.
In diesem Sinne, mein Lieber, bis zum nächsten Mal.
Auf ein weiteres.